Im heutigen Vortrag geht es um mein neuestes persönliches Projekt. Und zwar dem Musizieren mit Software. Das habe ich einfach mal genannt. Klavierspiel mit Cover Scheme, aber erst einmal kurze Übersicht, was euch ungefähr so erwarten wird. Ich werde eine kleine Einführung geben, was mich überhaupt dazu geführt hat, dieses Projekt anzufangen. Die Grundlagen dahinter erklären, zeigen, was halt eben da so mit MIDI gemacht werden kann in Codeform. Einmal das Programm vorstellen und danach eine kurze Zusammenfassung geben und zeigen, was da noch alles möglich wäre. Genau. Aber erstmal zur Einführung. Mein Name ist Vassili Schneidermann. Ich bin seit einiger Zeit nicht mehr Wirtschaftsinformatikstudent, sondern arbeite regulär. Jedoch aktuell bin ich da anderweitig als externer Mitarbeiter verliehen. Das heißt also, ich kann euch mehr erzählen als so Lisp und Scheme und so Sachen, die mehr mit der realen Welt zu tun haben, wie zum Beispiel Frontend-Entwicklung und JavaScript und so. Genau, ja. Ihr könnt mich per E-Mail erreichen, auf GitHub finden, da sind auch die Folien drauf und die Software und alles. Und ich betreibe zwei Blogs. Auf dem einen zeige ich fürchterlichen Code, den ich in Emacs gefunden habe, auf dem anderen coole Sachen, die ich rausgefunden habe. Und ja, genau. Erstmal zu meiner Motivation vorab. Ich habe keinerlei musikalische Ausbildung oder dergleichen gehabt, sondern mein Vater hatte irgendwann mal diese großartige Idee gehabt, dass wenn er ordentlich Klavier spielen kann, soll sein Sohn das auch können. Hat einen Haufen Papier ausgedruckt, hingeknallt mit einem MIDI-Keyboard und gesagt, komm, lernst du jetzt. Viel ist dabei nicht rumgekommen. Ich kann höchstens einen Bergkönig ohne Begleitung spielen und das war's. Aber irgendwie habe ich doch Lust darauf, das hin und wieder mal zu machen. Bloß nicht so, dass ich mir so ein Keyboard hole und das dann später halt eben Staub fängt, weil ich das nicht mehr nutzen möchte und es mir keinen Spaß mehr macht. Und ja, das Hauptproblem dabei ist, dass normalerweise müsste ich für die entsprechende Software mir ein MIDI-Keyboard holen. Aber die sind ein bisschen blöd zu transportieren und so. Ich kann schlecht in der Bahn damit sitzen und da drauf rumtippen, wenn ich nur einen Laptop darunter habe. Deswegen habe ich einmal diesen Vorschlag einmal ausgelassen. Andere Optionen wären, nur die entsprechende Software zu nutzen, wie zum Beispiel ein Digital Audio Workstation. Damit habe ich angefangen. Ist ganz cool, aber doch sehr Synthesizer-lastig und dann kriege ich davon nur noch Kopfschmerzen und alles. Und nee, ist eigentlich nicht so cool, wenn man nur ein paar Tunes komponieren möchte. Nächste Option, die ich gefunden habe, war tatsächlich Software fürs Komponieren und nur das Komponieren. Also wo man halt eben ein solches Notenblatt vorgelegt bekommt und da reinmalen kann. Das ist schön, aber auch eher ablenkend. Und schließlich Tracker, also ja, Software, in der man von oben nach unten hin Hexcodes reinhacken kann und dann Samples abgespielt werden mit verschiedensten Filtern. Aber die brauchen relativ viel Einlernarbeit, bis man die effektiv nutzen kann. Stattdessen wollte ich halt eben etwas anderes haben, nämlich am liebsten einen Workflow wie in einem Texteditor und habe da große Pläne geschmiedet, wie man das am besten machen kann. Aber die habe ich auf Eis gelegt, weil war nicht wirklich praktikabel für mich gewesen. Ich hätte dafür lauter Bindings schreiben müssen und viel Zeit investieren und alles. Und ja, genau. Wenn ich sowas machen wollen würde, dann wollte ich zumindest die Industriestandards dafür finden wie MIDI und OSC. Genau. Bisschen mal zu Screenshots, damit man sich etwas besser vorstellen kann, wie die gängige grafische Software aussieht. Das ist Reason, etwas von Skandinavien. Sehr gut, sehr mächtig, sind eine Menge gute eingebaute Synthesizer drin. Noten werden von links nach rechts reingeschrieben auf Spuren und so gescrollt. Genau. Das hier ist eine solche Notensetz-Software, Sibelius. Die ist ganz nett, Output ist hervorragend, aber auch leider nichts für mich. Und schließlich ein Tracker, Milky Tracker, das einzige Open-Source-Programm hier in dieser Screenshot-Section. Sieht sehr eigen aus, läuft dafür auf so ziemlich jeder Hardware inklusive, höchstwahrscheinlich irgendeinem uralten Nokia mit großem Bildschirm. Und ja, könnte man sich wahrscheinlich aneignen oder irgendeinen anderen Tracker, aber war es mir dann nicht wert gewesen. Genau, so. Was mich mal zu diesem Projekt geführt hat, war, ich habe mich mal durch die Leute, die mir auf GitHub folgen, mal durchgeklickt und jemanden gefunden, der da einen Major-Mode geschrieben hat für Emacs für so ein Audioprojekt, was eigentlich ziemlich gut aussah. Und zumindest auf dem Papier. Also dazu habe ich mal einen Blogpost verlinkt. Könnte man sich mal durchschauen. Es sah jedenfalls sehr genau nach dem aus, was ich suche, weil man startet das Programm, man kriegt eine Textkonsole, man schreibt da Notationen rein, relativ kurz, spielt es ab und probiert so lange rum, bis man Musik damit erschaffen hat, die ganz okay klingt. Bloß, die Sprache, in der es implementiert wurde, ist eher suboptimal. Verwendet dafür haben sie Clojure, das ist ein relativ moderner Lisp-Dialekt, der auf der JVM läuft. Und ja, eigentlich ziemlich gut ist für so C-Server-Anwendungen, aber für Kommando-Zeilenprogramme nicht so gut, weil elendig lange Startzeit und Debuggen ist halt eben deswegen ziemlich nervig. Ich möchte nicht 15 Sekunden warten, bis meine Shell wieder da ist. Das wäre für mich komplett unakzeptabel gewesen. Genau. Es hatte noch weitere Probleme gehabt, wie zum Beispiel, dass das gesamte Projekt viel zu komplex ist. Einfach von der Codegröße her, von den Features waren mir da zu viele drin. Mir hat sogar ein Feature gefehlt, was ich da eigentlich gerne drin hätte. Und ja, es funktioniert zudem auch nicht richtig. Wegen dieser Startzeitgeschichte hat der Autor es aufgeteilt und daraus ein vernetztwerktes Programm gemacht, was halt eben Worker spawnt und Threads, die halt eben damit kommunizieren und das Ganze über ein Netzwerkprotokoll tun alles, bloß das hat bei mir nicht funktioniert. Ich musste das alles manuell starten, um überhaupt sicherstellen zu können, dass es überhaupt irgendwie funktionieren kann und nicht einfach nur Betrug ist. Und ich dachte mir so, komm, kriege ich das besser hin? Erstmal habe ich mir überlegt, welche anderen JVM-Sprachen würden in Frage kommen, weil ich wollte dafür möglichst wenig Aufwand investieren und von der JVM die entsprechenden Teile wiederverwenden. Es gibt da eine ganze Menge. Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig. Einmal gibt es das erwähnte Clojure, das ist ein relativ moderner Lisp-Dialekt. Es gibt Scala, das nutze ich aktuell auf der Arbeit. Ich bin nicht besonders begeistert davon, andere Leute schon eher, wohl wegen den vielen, vielen Features, mit denen es ankommt. Es gibt JRuby und Jython, welche Ruby- und Python-Implementierungen sind. Gut, kann ich beides, aber wirklich vom Hocker reißen tun sie mich nicht. Groovy ist nicht weiter besonders, finde ich, und hat eigentlich nur seine aktuelle Popularität erlangt, weil es in Gradle verwendet wird und man es deswegen erlernen muss, um da drin eine Art Makefile zu schreiben. Kotlin ist relativ neu von JetBrains. Das ist eine Firma, die sehr gute IDEs macht, aber nee. Probiere ich erstmal noch nicht aus. Frege ist eine Art Haskell für die JVM. Das ist mir doch ein bisschen zu seltsam insgesamt. Also Haskell lerne ich vielleicht irgendwann mal, aber nicht dafür. Und ich hatte aufgrund eines anderen Vortrags die Gelegenheit gehabt, Scheme-Implementierung für JVM auszuprobieren. Da gibt es einige dafür. Und die am besten mir erscheinende war Cover-Scheme gewesen. Genau. Diese Folie ist seine Schuld. Die muss ich einfach reintun, weil Scheme ist ein Lisp-Dialekt, welche ziemlich bekannt sind, dass sie eine Menge runder Klammern verwenden als syntaktisches Konstrukt. Das hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Aber über diese werde ich jetzt nicht großartig viel erzählen, sondern ihr könnt einfach annehmen, dass ich mich schon aus einem guten Grund damit rumschlage. Genau. Cover ist eine relativ alte Implementierung von Scheme und existiert seit fast 2 Jahrzehnten. Was ich ziemlich bemerkenswert finde, es unterstützt alle gängigen Standards, die ich verwenden wollen würde. Ich nutze den neuesten, R7RS, der ungefähr 100 Seiten umfasst. Es implementiert sehr viele Surveys, das sind so von der Community gesponserte Erweiterungsvorschläge, so ähnlich wie die PEPs für Python und Scala Enhancement Proposals und wie sie alle heißen für andere Programmiersprachen. Es hat zudem viele eigene Erweiterungen, von denen ich aber so gut wie gar keine nutze. Der Start davon ist schnell, dauert nur eine Sekunde im Vergleich zu den 50 Sekunden, die ich von Clojure habe. Kompilieren geht auch sehr schnell, auch eine Sekunde im Vergleich zu potenziell sehr, sehr lange bei Scala, wenn es halt eben irgendwann mal ein Ende nimmt. Geschwindigkeit ist insgesamt akzeptabel und befindet sich auf ungefähr dem Niveau von anderen JVM-Sprachen. Wenn man mehr Geschwindigkeit braucht, würde ich ja sowieso empfehlen, da irgendwie Java-Code mit reinzuflanschen. Interop mit Java funktioniert sehr gut, also alles, was man brauchen wollen würde, ist da drin, inklusive dem eher seltenen Feature, dass man Klassen generieren kann. Das ist insbesondere bei der Verwendung von externen Libraries wichtig, weil einige darauf bestehen, dass du eine Klasse implementierst, bevor du irgendein Funktionalität nutzen kannst. Für den einfachsten Fall, nämlich einer einzigen Klasse, kannst du einfach eine anonyme Funktion reintun und fertig, dann funktioniert das auf eine magische Art und Weise. Das habe ich in Clojure nicht gehabt und auch sonst in keiner JVM-Sprache gesehen. Genau. Insgesamt von der Qualität her ist es sehr gut. Ich habe keinen Bugs drin finden können, außer in der Dokumentation, was mich positiv überrascht hat. Bei Scheme-Implementierung ist das bei weitem nicht üblich. Es gibt da eine Menge, welche einige Leute Forschungsprojekt sind und deswegen ziemlich offensichtliche Sachen nicht richtig hinkriegen, wie das Parsen von ihrem eigenen Code. Genau. Der Hauptnachteil, den ich dann gefunden habe, war das Tooling gewesen. Es gibt so gut wie gar kein eigenes Tooling außer der Shell und Compiler. Wenn man zum Beispiel sowas machen will wie ein Jar bauen, dann wird einem gesagt, man sollte Arndt verwenden und ja, ob man das tun will, sei dahingestellt. Genau. Mein Projekt heißt Wacker. Mir ist leider kein besserer Name eingefallen. Aber ich wollte irgendeine einzigartige Erweiterung haben und das hat halt eben sehr gut gepasst. Genau. Es hat 2 Dependencies. Einmal das JLine 3 Projekt. Das stellt eine Art Readline bereit und hat sehr guten Terminal Support, der sogar für Windows funktionieren soll, was ich ja bisher noch nicht getestet habe. und den JAVAX Sound MIDI Namespace, welcher in Java SE existiert. Das heißt also, dieses Programm wird nicht auf Android funktionieren. Aber das ist okay. Genau. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit, ein bisschen Live-Demo zu machen, um überhaupt zu sehen, was das Ding so alles kann. Das ist normalerweise der Schritt, bei dem Sachen schiefgehen. Also hoffe ich mal, das passiert diesmal nicht. Genau. Ich befinde mich erstmal im Freeplay-Mode. Das heißt, also, wenn ich eine Taste drücke, hört man einen Klang. Bei mir geht das leider nicht lauter. Flo, geht es bei dir etwas lauter? Genau, also ich habe jetzt drei Noten nach der ersten viel zu leisen Note gespielt. Die werden auch hier angezeigt. Und die könnten copy-pastet werden im Rappel-Mode. Das heißt, als wenn ich hier C, G eintippe, höre ich diese drei Noten. Ich kann zwischen diesen beiden Modi wechseln, wie ich lustig bin. Das ist hauptsächlich dafür gedacht. Ups. Verdammt. Na, so gut wechseln kann ich zwischen denen auch nicht. Okay. Nee, aber das ist jedenfalls dafür gedacht, damit ich hier ausprobieren kann, welche Noten überhaupt richtig sind und danach eine längere Sequenz zusammenstellen kann. Also angenommen, ich würde zum Beispiel alle meine Entchen spielen wollen, weil das das Einzige ist aus meiner damaligen Zeit, an was ich mich halbwegs erinnere, würde ich erstmal ausprobieren, welche Noten das sind. Das soll die hier sein. Das heißt also, dann kann ich einmal umwechseln. Und das... So mich Zeile für Zeile da vorwärts komponieren. Die Zahlen, die haben mit der Länge der Note zu tun. Aber das erkläre ich später bei der Syntax von der Sprache. Genau. Ich kann das dann beenden und ich habe der Convenience halber mal das aufgenommen in der Datei. Die könnte ich mal kurz anzeigen. Genau. Die sieht, beziehungsweise, Moment. Ja. Ah. Ja, gut. Also halbe Seiten scrollen kann ich hier leider nicht. Aber ja, genau. Die hat halt eben diese Noten, die wir haben, plus ein paar Taktstriche da drin. Und es werden eine Zeile nach der nächsten abgespielt. Die Spur habe ich hier mal Main genannt, aber das wird bisher noch nicht irgendwie besonders interpretiert. Genau. Was ich noch machen kann, ist, das einmal zu konvertieren zu einem anderen Format. Und zwar MIDI. Genau. Ich kann mal mit File verifizieren, dass das auch tatsächlich MIDI ist, was da rauskommt. Das kann halt eben auch abgespielt werden, aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht in voller Länge demonstrieren. Genau, ja, das war es erstmal für die Live-Demo, die da geht. So. Genau. Okay, kommen wir mal zurück zu den Grundlagen. Also ich habe ja schon mal MIDI erwähnt, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt bisher klar ist, was genau MIDI ist. Vielleicht wäre es mal Zeit für eine kurze Umfrage. Wie viele von euch haben hier mit diesem Musikstandard bisher zu tun gehabt? Großartig, sehr gut. Wie sieht's mit Lisp dafür aus? Ne? Gut, das habe ich ja schon fast gedacht. Okay. Ja, genau. Jedenfalls, MIDI ist ein sehr universeller Standard, mit dem man Musikevents überträgt. Das ist nicht nur auf Live-Performances beschränkt, sondern kann auch zum Beispiel in Dateien passieren oder anderweitig on the fly hier konstruiert werden. Es wird bei MIDI zwischen Transmittern und Receivern unterschieden. Transmitter verschicken MIDI-Events, Receiver empfangen diese und machen etwas Sinnvolles damit. Beispiele von erstern wären zum Beispiel Controller, also Keyboards meistens, oder Sequencer, mit denen man halt eben da Sequenzen abspielen kann und diese pausieren kann und alles. Also sie programmatisch kontrollieren kann. Letzteres wären MIDI-Synthesizer, die nicht unbedingt ein MIDI-Keyboard dran haben müssen, aber können oder mit einem anderen MIDI-Keyboard halt eben gesteuert werden können. Der MIDI-Standard hat auch noch Kabel drin. Das Format wurde extra dafür optimiert, dass es überhaupt gut durch Kabel routbar ist. Es gibt einen Dateistandard. Diesen gibt es in verschiedenen Varianten. Und schließlich haben wir Soundbanks, also Ansammlungen von Definitionen, wie man ein Instrument abspielen kann. Dafür gibt es seitdem ein relativ populäres Format namens Soundfont, was ich hier auch verwende. Genau, MIDI hat eine Menge Limitierungen, um die ich hin und wieder mal herumkommen muss, wie zum Beispiel, dass es 16 Channels hat. Dabei ist ein Channel eben pro Gerät oder Synthesizer gedacht. Wenn man also mehr als 16 Instrumente in seiner Aufführung nutzen möchte, dann muss man irgendwie rumtricksen, diese on the fly herumwechseln. Das bin ich ja bisher noch nicht gelaufen. Es gibt einen besonderen Channel, nämlich Channel 9, der ist ausschließlich für Perkussion gedacht, was irgendwie Sinn ergibt, weil Perkussion möchte man halt eben nicht ein Instrument halt eben pro möglichen Teil des Schlagzeugs halt eben nutzen, sondern da ist es halt eben, dass man pro Note ein anderes Instrument dann hört vom Schlagzeug. Genau. Es gibt Tracks für logische Gruppierung. Diese haben sonst keinen weiteren Nutzen da drin und sind einfach nur der reinen Convenience da, damit man nicht seine Events manuell sortieren muss, damit die zeitlich zusammenpassen. Es gibt Dateien, diese haben verschiedene Typen, wie zum Beispiel Type 0 wäre für einen Track, Type 1 für zwei Tracks und dann gibt es Type 1 für zwei Tracks und Type 2, den ich bisher noch nirgends gesehen habe, soll für mehrere Songs in einem sein, was anscheinend niemand nutzt. Es gibt 128 Instrumente, diese sind in 16 Gruppen aufgeteilt, das nennt sich der General MIDI Standard. Es gibt noch einen anderen, den habe ich mir aber bisher nicht näher angeschaut. Dieser Standard ist reine Convenience-Sache, man muss sich nicht dran halten. Es gibt zum Beispiel Soundfonts, die das nicht tun und einfach nur C64-Sounds da drin haben, die nichts mit Instrumenten zu tun haben, denen sie zugewiesen sind. Und ja, es gibt besondere Events für Lautstärke, Pitch-Bending, Tempo, allen möglichen Krams. Einige davon sind zum Beispiel Bänderspezifisch und müssen dann besonders interpretiert werden. Und schließlich werden Längen in Ticks gemessen, welche man einmal pro Song einstellt. Das heißt also, du kannst nicht einfach da rumwechseln zwischen ich möchte jetzt 32. haben, jetzt auf einmal 64. Du müsstest, wenn, dann nur in 64. arbeiten. Genau. Der Java Sound MIDI Namespace. Also Java ist eher zwei Namespaces für Audio. Einer ist für Low-Level-Audio, Playback und rumfummeln und selber vielleicht Samples erstellen. Der andere ist eine komplette MIDI-Implementierung. Der kann einige Sachen tun. Wie zum Beispiel kann er MIDI parsen, sowohl von Dateien als auch Streams. Man kann Soundbanks laden, einzelne Noten spielen, eine Sequence generieren, mit einem Sequencer abspielen, speichern. Es gibt eine Menge Klassen, die das abdecken, aber leider nicht alles. Das heißt also, man muss sich noch einige Konstanten selber händisch definieren anhand des Standards. Genau. JLine 3 ist eine optionale Dependency für Cover. Das ist überhaupt, wie ich darauf gekommen bin, weil aus welchem Grund auch immer wird es normalerweise nicht von meiner Distro gebaut. Das zu bauen ist allerdings nicht großartig schwierig, bis auf das Maven das Ding mehrmals neu baut, bis alle Zyklen da drin abgefrühstückt sind, aus welchem Grund auch immer. Ja, es kann einige Sachen tun. Der Hauptgrund, warum ich es genommen habe, war für den Freeplay-Mode, bei dem ich sofort reagiere, sobald eine Taste gedrückt wird. Dafür nutzt man sonst bestimmte schwarze Magie für sein Terminal, damit das überhaupt funktioniert und deaktiviert diese dann später wieder. Die ist auch als Raw-Mode bekannt. Genau. Was es sonst noch anbietet, ist Line-Editing. Das nutze ich auch hier im REPL-Mode. Genau. Zu MIDI-Beispielen. Ich habe hier ein bisschen was aus den verschiedensten Kategorien da rausgeholt, wie zum Beispiel Initialisierungscode, was das größte Beispiel von den allen ist, weil muss der ganze Kram erstmal geladen werden. Also was hier passiert ist, dass wir einmal Standard-Synthesizer vom System bekommen. Wir öffnen den. Wir holen uns einen Sequencer und öffnen den ebenfalls. Dann verbinden wir diesen Sequencer und Synthesizer zu dem Standard Transmitter und Receiver. Danach holen wir uns alle möglichen Channels, schnappen uns den allerersten Channel davon, weil ich wollte es nämlich komplizierter machen als nötig. Wir laden eine Soundbank, entweder die Standard Soundbank oder die von einer Datei. Wir holen uns Instrumente, davon zum Beispiel Instrument 0 und können dieses Instrument laden und sagen, hey, ab sofort soll nur dieses Instrument spielen. Genau. Das Notenspielen ist vielleicht deutlich einfacher. Man kann auf einem MIDI-Channel sagen, dass eine Note angeschlagen werden soll oder damit aufgehört werden soll. Die traditionelle Art und Weise ist, dass man ein Note-On-Event rausschickt und ein Note-Off-Event, sobald es halt eben nötig ist. Alternativ kann man zweimal Note-On machen, jedoch muss man dabei bei der Velocity, also der Anschlaglautstärke, dann 0 übergeben. Leute machen das auf verschiedene Arten und Weisen. Ich habe mich am Ende für die zweite Art und Weise entschieden, weil es mir einen weiteren Trick erlaubte. Genau. Eine Sequence generieren. Dafür habe ich mir ein paar Helferfunktionen definiert. Eine erzeugt ein Note-On-Event. Dafür wird eine Message gemacht, diese auf den Wert Note-On gesetzt, also mit den Channels, die sie gehört, und dem Key und der Velocity. Und dann wird diese zu einem Track hinzugefügt. Das kann ich noch ein bisschen weiter abstrahieren. Eine Funktion, die eine nicht hörbare Note macht und eine, die eine hörbare Note macht. Wobei letztere erstmal ein Note-On-Event macht und dann nicht ein Note-Off, sondern auch ein Note-On mit Velocity 0. Genau. Diesen Helfern kann man hier zum Beispiel händisch eine Sequenz generieren. Dabei habe ich sie auf 32. Auflösung gesetzt, einen Track erzeugt, weil mindestens einer dafür nötig ist, und mir ein paar Noten rausgeschrieben, welche mal die Tonleiter in C-Dur ergeben, nämlich C, D, E, F, G, A, B. Genau. Danach nutze ich eine Schleife, um einmal durch alle durchzugehen, merke mir dabei die Startposition, erhöhe sie jedes Mal für eine Note. Das heißt, dass ich erzeuge eine Note von 30, 32. Längen, damit ich so eine kurze Pause zwischendurch habe, und tue dann 32 Ticks später noch eine Note hinzu. Das mache ich auf voller Lautstärke. Das heißt also, das an sich ist jetzt auch kein großes Hexenwerk. Die Hauptlogik darin besteht, sowas zu implementieren wie zum Beispiel Pausen, dabei muss man eine Note überspringen, oder Akkorde, wo man mehrere gleichzeitig spielen muss, aber auswählen muss, ab welchem man dann weiterspielt, oder wo man sich die letzte Notenlänge merkt und andere solche Sonderfälle. Genau. Diese Sequenz abspielen ist denkbar einfach. Man setzt den Sequencer auf eine Sequenz, setzt noch optionales Tempo, damit das überhaupt richtig klingt, und dann startet man ihn. Genau. Eine zu speichern ist auch nicht weiter schwierig. Man braucht irgendwo eine Sequenz im MIDI-Format. Man muss wissen, welcher Version man sie speichern will, ob das in dem Type 0 oder Type 1 ist. Dafür habe ich meinen Helfer geschrieben, welcher guckt, wie viele Spuren ich aktuell verwende. Und dann kann man dem MIDI-System sagen, es soll eine Datei auf diesem Pfad rausschreiben. Genau. Jetzt zur Tour durch das Programm selber durch. Einmal in Features. Ich habe hier zwei Modi. Einen, den ich Freeplay genannt habe, bei dem jede gedrückte Taste eine Note erzeugt. Und einen Rappel Mode, bei dem eine Zeile auf einmal synthetisiert, wenn man eine History hat, in der man sich durcharbeiten kann. Sie parst ein Subset von der Syntax von ALDA. Noch habe ich bei weitem nicht alles und ich überlege, ob ich vielleicht mit dieser Syntax nicht volle Kompatibilität haben muss, damit das für mich einige Sachen einfacher macht. Weil ich den Eindruck habe, dass einige Entscheidungen der Grammatik oder eher der fehlenden Grammatik nicht wohl überlegt gemacht wurden. Ja, es gibt eine einfache Fehlerbehandlung. Ich habe mich da an GCC orientiert. Falls ihr das kennt, man kompiliert etwas und dann zeigt er einem das fehlerhafte Stück Code dann mit ein paar Pfeilen dahin, wo es genau den Fehler gegeben hat. Das finde ich sehr praktisch, um bei dem zu wissen, welcher Stelle ich das nachbessern muss. Es gibt eine Konfigurationsdatei, die hat viele Klammern drin, weil es war das Einfachste, es wiederzuverwenden. Es gibt einen Batch-Mode für MIDI- und WACKER-Dateien. Man kann diese konvertieren. Insgesamt umfasst die Implementierung weniger als 1000 Zeilen Code, was ziemlich gut ist im Vergleich zum Original, was über 7000 hat. Genau. Der Freeplay-Mode ist im Prinzip, als hätte man ein billiges MIDI-Keyboard, bei dem die Velocity-Einstellungen überhaupt nicht funktionieren. Also jede Note ist dann gleich laut, außer man setzt sie händisch auf eine leisere Note und dann wieder zurück. Genau. Das heißt also, eine gedrückte Taste wird zu einer Note konvertiert. Da guckt man nach, welche das sein müsste. Das kann man auch noch konfigurieren, mithilfe einer Keymap in seiner Konfiguration. Und dann wird ein Note-On-Event gemacht. Es gibt kein Note-Off-Event, weil das ist in der Regel nicht nötig, denn die Soundfonts lassen das normalerweise abklingen, aber nicht zwangsläufig. Das heißt also, vielleicht sollte ich sowas einbauen, dass die irgendwann mal aufhören damit. Es zeigt die Note in der korrekten Syntax an. Das ist relativ praktisch, weil da kann man eine Menge an gespielten Noten einfach rüberkopieren, im Texteditor bearbeiten, bis sie richtig aussehen, dann weitermachen. Man kann eine eigene Keymap setzen, Oktaven wechseln mithilfe der kleiner und größer als Tasten. Zum Rappel-Mode kann man wechseln mit Ctrl-Space. Der gedachte Workflow ist, dass man verschiedene Noten ausprobiert und später zum Rappel-Mode rüber wechselt, sobald man genug beisammen hat, um eine Zeile sich auszudenken. Der REPL Mode nimmt eine einfache Notensyntax und macht aus dieser einen AST, ein Abstract Syntax Tree. Also eine interne Repräsentation, mit der er viel einfacher arbeiten kann als mit rohem Text. Das habe ich hauptsächlich dazu gemacht, damit ich Fehler behandeln kann. Wenn man die Return-Taste drückt, wird daraus ein MIDI-Sequence synthetisiert und abgespielt. Dank JLine 3 haben wir ganz gutes Line-Editing, was ich nicht vor Readline verstecken muss. Der Workflow hier ist, dass man editiert und die aktuelle Zeile abspielt, bis es richtig klingt und dann sie in eine Datei reinkopiert und abspeichert. Genau. Der Batch-Mode nimmt mehrere Tracks und macht daraus eine Liste von ASTs. Diese werden dann zu einer mehrspurigen MIDI-Sequence dann konvertiert. Die kann man entweder abspielen oder speichern. Eine Sache, die ich da auf jeden Fall verbessern müsste, wäre, irgendeine Option hinzuzufügen, damit man den AST rausdumpt. Dann könnte jemand ganz einfach ein Tool dafür schreiben, dass daraus was anderes baut, wie zum Beispiel eine Lilypond-Datei, also eine Datei für ein freies Notensatzsystem, damit ich das viel einfacher grafisch debuggen kann. Genau, zu der Syntax. Noten werden mit den Buchstaben C, D, F, G, A, B dargestellt. Es gibt Notenwerte, das ist die Länge einer Note. Diese wird als eine Zahl hinter der Note selber dargestellt. Man kann Noten punktieren, das verlängert den Wert von denen um 1,5, was ziemlich praktisch ist für Swing-Music oder Jazz oder was auch immer es an solchen Genres gibt. Man kann mehr als einen Punkt verwenden, aber das ist relativ selten. Es gibt den Haltebogen, der verlängert eine Note um nochmal einen Wert. Das kann man auch beliebig aneinanderketten, wie man möchte. Der anfängliche Notenwert ist ein Viertel und wird bis zum nächsten angegebenen Wert beibehalten. Man muss sich also nicht so viel wiederholen, sondern muss sie nur angeben, wenn die sich ändern. Es gibt Versetzungszeichen, die erhöhen die Höhe einer Note oder verringern diese um einen Ton. Ich habe mal Spaß, habe mal die Syntax eingebaut für das Zurücksetzen, aber das wird aktuell ignoriert, weil ich bisher noch keine Signaturen habe für Versetzungszeichen, mit denen sie global angewendet werden. Genau. Weitere Syntax gibt es Akkorde. Da werden einfach Noten miteinander kombiniert mit Hilfe eines Slashes. Dabei erklingen die alle gleichzeitig. Man könnte sie aber auch theoretisch verschoben machen, was bei manchen Musikstücken notwendig ist. Pausen nutzen den Buchstaben R für Rest und nehmen eine Dauer an oder auch nicht und übernehmen dann die letzte Dauer. Taktstriche werden ignoriert und dienen nur der reinen Lesbarkeit. Vielleicht kann man später das einbauen, dass sie nicht ignoriert werden für Notensatzexport oder so. Oktaven versetzen kann man wie im Freeplay-Mode auch mit der gleichen Syntax, nämlich größer als und kleiner als Zeichen. Hier springe ich von A nicht zum C darunter, sondern zum C darüber. Pausiere dann und mache das gleich dann in der anderen Reihenfolge. Man kann Oktaven wechseln, indem man danach die Zahl davon angibt. 0 wäre dabei die tiefste Oktave, die höchste wäre 9. Weiter geht es, glaube ich, auch nicht in MIDI. Es wird S-Expression-Syntax angenommen, wie in Lisp. Dabei nutzt man eine Klammer und beliebigen validen Lisp-Ausdruck. Der wird dann entsprechend interpretiert oder wirft einen Fehler, falls der nicht irgendwo vorgefunden werden konnte. Hier nutze ich einmal eine S-Expression, um das Tempo zu setzen auf 120 und eine andere, die mir das Tempo zurückgeben würde. Damit vermeide ich es, halt eben allzu komplexe Syntax da wieder selber ausdenken zu müssen. Und schließlich gibt es Kommentare. Wie in vielen Scripting-Sprachen nutzt man dafür eine Raute-Taste und alles danach bis zur nächsten Newline wird ignoriert. Genau. Es gibt dann die Thematik von Sequences versus Scores. Eine Sequence ist im Prinzip eine Zeile von einem Instrument, die dann komplett gespielt wird. Die besteht aus Worten, die von Leerzeichen miteinander getrennt werden. Ein Score hingegen ist eine Ansammlung von diesen. Um festzustellen, wo einer anfängt und einer aufhört, nutzt man den Namen dafür. Das ist aktuell ein Identifier, der ignoriert wird mit einem Doppelpunkt am Ende. Das heißt also, man könnte zum Beispiel eine Hauptspur haben namens Main und eine im Hintergrund spielen namens Backing. Und diese würden dann gleichzeitig erklingen. Hier habe ich in diesem Beispiel eine chromatische Skala drin. Die habe ich auch tatsächlich als Beispiel. Das heißt also, die könnte ich mal testweise abspielen, damit man weiß, wie das klingen würde. Dabei wurden von C aus anfangend Noten entgegengesetzt und jeweils eine ganze Note gespielt. Genau. Okay, um das zu parsen, nutze ich hier zwei Schritte. Einmal einen Lexing-Schritt. Dabei werden alle Kommentare entfernt, man teilt Wörter dann von Leerzeichen auf und behält die ganzen Tokens als Expression, die man dabei findet. Um das umzusetzen, brauchte ich irgendein Objekt, was den aktuellen State hat und sagt, was das nächste kommende Zeichen ist oder es konsumiert. Dafür biete ich sparsame Scheme schnell eine Abstraktion an, nämlich Ports. Die besonderen Ports, die von einem String aus befüllt werden, nennt man String Ports. Genau. Die gefundenen Tokens oder S-Expressions werden in einer Liste aufgesammelt, damit man dann später mit dem Parser einmal da durchgehen kann. Das Prinzip von diesem Stringport kann man weiter verwenden für Tokens selber. Dafür habe ich mir einen Tokenport definiert, welcher H genauso funktioniert, die gleiche API nutzt, nur mit leicht anders benannten Funktionen. Genau. Um das mal im Code zu zeigen, wie sowas funktionieren würde, da habe ich hier einen Port definiert. Der wird mit dem String ABC befüllt und kennt eigentlich nur zwei interessante Methoden, nämlich PeakChar und ReachChar. PeakChar sagt, was als nächstes Zeichen folgen würde, ist also quasi ein Lookahead von einem Zeichen, während gegen ReachChar das eine liest und den Port entsprechend aktualisiert von seiner Position. Das heißt also, wenn ich hier erstmal PeakChar mache, würde ich das erste Zeichen sehen. ReachChar würde das erste Zeichen zurückgeben und dann auf das nächste Zeichen zeigen. Und so könnte ich weiter lesen, bis ich den EOF-Marker am Ende bekomme und weiß, okay, der Port ist jetzt komplett konsumiert, da kommt jetzt nichts Sinnvolles mehr raus. Genau. Vom Code her sieht das so aus, dass tatsächlich der größte Teil vom Lexer selber, also komplex ist das nicht. Ich fange an mit einer leeren Liste an Tokens und gucke mir das nächste Zeichen an, um zu entscheiden, was da kommen würde. Wenn es ein EOF ist, breche ich hier ab und drehe mal die Liste um, weil es eine Single-Linked-List ist und bei der man normalerweise an den Anfang anhängen würde und so eine umgedrehte Liste hat. Deswegen muss man sie nochmal umdrehen, damit man eine richtig rumgedrehte hat. Genau. Dann entscheide ich anhand des Zeichens, was ich als nächstes machen muss. Wenn es zum Beispiel ein Whitespace ist, würde ich so lange Whitespace lesen, bis kein Whitespace mehr da ist. Bei einer Raute würde ich eine ganze Zeile lesen. Bei einer Klammer nutze ich die Read-Funktion, meine S-Expression zu parsen. Sonst lese ich einen Token, welcher aus allen anderen Zeichen bestehen würde. Genau. Die Helfermethoden dabei sind relativ einfach. Whitespace-Methode guckt, ist das entweder etwas der Klasse Whitespace oder ein Balken für die Taktstriche. Die ReadWhitespace-Methode liest einfach Whitespace, bis kein Whitespace mehr da ist in einer Schleife. ReadToken geht ähnlich vor. Es guckt, ist das kein Ende des Strings oder ist es auch kein Whitespace und ist es auch kein Kommentarzeichen oder ein Zeichen, was zeigt, dass es eine S-Expression wäre. Wenn ja, dann liest noch ein Zeichen und kombiniert die am Ende zu einem String zusammen. Genau. Für das Parsing wollte ich jetzt mir keine weiteren Dependencies einhandeln und ehrlich gesagt habe ich jetzt auch keine fertigen gefunden. Deswegen habe ich mir einen Parser von Hand zusammen geschrieben, anstatt werden generieren zu lassen. Als Ansatz habe ich dafür Recursive Descent Parsing genommen. Darüber können wir wahrscheinlich einen eigenen Vortrag halten, deswegen probiere ich das mal so einfach wie möglich zu erklären. Die Sprache selber wird durch eine Grammatik beschrieben im EBNF-Format. Die habe ich zusammengestellt, kann ich auch später herzeigen, wenn Interesse besteht. Sonst könnt ihr euch die online anschauen. Und beim Recursive Descent Parsing nimmt man sich immer jede Regel und bildet diese als eine Funktion ab, die rekursiv andere solche Funktionen aufrufen kann. Die Funktion kann dann alles Mögliche tun. Zum Beispiel können sie einfach nur checken, ob das valid ist, indem sie Fehler schmeißt. Was für mich halt eben sinnvoller wäre, wäre, dass sie einen AST am Ende zurückgibt. Dafür habe ich das so gemacht, dass entweder ein Stück des ASTs zurückgegeben wird. Das kann Liste sein, ein Symbol, was auch immer. Oder der Wert false. Das wäre halt eben, falls das irgendwie das nicht matchen konnte. Oder es wird ein Fehler geschmissen, das bricht das ganze Parsen ab. Dadurch habe ich dann am Ende einen gesamten AST mir dann zusammen konstruiert, weil ich auch bei der Grammatik extra darauf geachtet habe, dass dieser Ansatz komplett so funktionieren kann. Und der Code umfasst tatsächlich das meiste davon, nämlich fast 200 Zeilen. Genau. Ich habe hier mal zwei Beispiele. Einmal habe ich hier eine Regel, welche beschreibt, wie eine Note aussieht. Eine Note besteht aus einem Key und 0 oder mehr Instanzen von einem Modifier. Dafür lese ich erstmal einen Key ein, mithilfe der ReadKey-Funktion. Wenn es eine solche gibt, dann weiß ich, okay, das muss jetzt eine Notenregel sein und mache dann weiter an der Stelle. Ansonsten würde ich false zurückgeben. Als nächstes probiere ich so lange Modifier einzulesen, bis das nicht mehr geht. Dafür nutze ich eine Liste, um die alle einzufangen. Wenn es einen Modifier gibt, füge ich ihn zu dieser Liste hinzu und loope weiter. Ansonsten gebe ich ein Stück vom AST zurück, was diese ganzen Modifier drin hat. Das sieht dann so aus, dass es das Symbol Node hat, den Key da drin und die Liste von den Modifiern. Genau. Die Regel für Key ist ein bisschen einfacher. Das ist eine Alternation zwischen den Buchstaben A bis G. Dafür checke ich, ist das nächste kommende Zeichen eins von A bis G? Wenn ja, liest das eine Zeichen ein und fertig. Wenn nein, gibt false zurück. Das kann man halt eben für alle Regeln anwenden und mit noch ein bisschen Zeit hat man dann so einen ganzen Parser raus. Das Verfahren wird so auch in größeren produktionstauglichen Produkten verwendet, wie zum Beispiel die GCC. Unter anderem, weil es die besten Fehlermeldungen für einen Parser ermöglicht und relativ einfach umzusetzen ist und zu debuggen ist. Genau. Die Fehlerbehandlung, die ist halt eben doch sehr stark im Parser da drin verwoben. Und wie ein Fehler hier aussieht, habe ich hier in diesem Beispiel mal hergezeigt. Wenn man zum Beispiel einen invaliden String CXXX eingibt, kriege ich einen Fehler Trailing Garbage, welcher sagt, danach kam irgendwas, was ich nicht erwartet habe und zeigt an, was genau dieser Teil ist, den ich dann nicht erwartet habe. Der wird hier durch die Pfeile hier nach oben symbolisiert. Genau. Ich unterscheide dabei in zwei Klassen von Fehlern. Einmal einen von einem Token und einmal einen allgemeinen Fehler. Bei ersterem hole ich mir die aktuelle Spalte raus und baue mir dann einen String zusammen, welcher diese ganzen Pfeile da drin hat. Genau. Alle anderen Fehler werfen einfach nur normale Fehlermeldungen, sind deswegen nicht weiter interessant. Genau. Der Code dafür war erstaunlich einfach zu schreiben. Er guckt erstmal, ist das überhaupt so ein besonderes Fehlerobjekt? Wenn ja, zeigt einen Fehler an. Er rechne, wie viel Indentation müssen wir da reinpacken, wie viele Pfeile müssen wir da reinpacken, zeige die beiden Stücke an, mach danach eine Newline und mach dann weiter. Genau. Ja, jetzt kommen einige Bonusfolien. Die würde ich machen, wenn ich von der Zeit her nicht allzu schlecht liege. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt eigentlich noch ungefähr 20 Minuten, glaube ich. Also kann ich mir das, glaube ich, auch antun. Genau. Ein Problem, das ich reingelaufen bin, ist, dass die JavaX Sound MIDI API teilweise asynchron ist. Die ist größtenteils synchron, zum Beispiel das Laden von Soundbanks kann eine ganze Weile dauern. Was sinnvoll ist, weil man möchte halt eben nicht irgendwas abspielen, bevor man überhaupt die Töne dafür hat. Andererseits sind andere Teile asynchron, ohne dass sie besonders dokumentiert sind, zum Beispiel das Abspielen einer Sequence. Das heißt also, wenn ich es einfach abspiele und der Interpreter dann noch nichts mehr zu tun hat, dann wendet er das Programm und ich höre gar nichts mehr davon. Das ist nicht gut. Ich möchte das gerne blockierend machen. Ich habe dafür lange gesucht und dann einen Mechanismus in der Sprache gefunden, der mir das ermöglicht, nämlich Promises. Mit diesen kann man einiges machen. Die werden zum Beispiel in JavaScript genutzt, um einer Callback-Hölle zu entkommen, was ganz cool ist. Hier nutze ich sie aber auf eine viel einfache Art und Weise. Nämlich die Eigenschaft eines Promises, dass wenn man es evaluiert, es erstmal anfängt zu blocken. Solange, bis man einen Wert dafür setzt und es halt eben resolved hat. Damit kann ich eine asynchrone API wieder synchron machen. Das habe ich halt eben hier dafür genutzt, indem ich das Promise einmal resolve in einem Event-Händler, der checkt, ob ein End-of-Track-Event gesehen wurde. Wenn ja, hört auf zu blockieren und das Programm kann sich beenden. Genau, der Code dafür ist auch nicht weiter spektakulär. Hier sieht man, dass ein Promise erzeugt wird mit Hilfe der Funktion Promise. Es wird Code ausgeführt, den habe ich als Sequence Thunk markiert. Einfach eine Funktion ohne Argumente, die was auch immer tut. Und dann wird ein Event-Listener hinzugefügt, der dieses Promise auflösen kann. Der checkt auf eine konstante End-of-Track, die ist 47. Und wenn diese tatsächlich gefunden wurde, wird das Promise aufgelöst, man kann dann beenden. Als nächstes kann man den Sequencer starten und das Promise erzwingen, dass es blockiert. Genau. Eine andere Sache, die ich später da gefunden habe, war das Problem von Überjazz. Nämlich, wenn jemand probiert, mal dieses Projekt mal nachzubauen, müsste er erstmal sich Cover mit JLine einrichten. Das ja, ist halt eben nicht einfach so mit einem apt-get-install oder so gemacht, sondern dafür muss man ein bisschen mehr Arbeit rein investieren. Die bevorzugte Lösung dafür ist, ein Jar auszuliefern, in dem alles drin ist, was man braucht. Das nennt sich Überjar oder Fatjar oder wie auch immer alle möglichen Projekte es nennen. Ich habe dazu ein bisschen Dokumentation online gefunden. Das Konzept dafür ist, dass man alle Class-Files in eine JAR-Datei reinpackt, die man dafür braucht, und das zusammen komprimiert. Das Problem ist nur, ich habe nicht wirklich fertig nutzbare Tools gefunden, welche das tun, sondern irgendwelche Plugins für andere Build-Tools. Ich habe es erstmal mit Arndt probiert und dann aufgegeben, weil Arndt noch nicht mal mein Scheme kompilieren wollte, so wie in der offiziellen Doku beschrieben. Ich habe dann überlegt, Maven zu nutzen, aber dachte mir, nein, das geht doch wesentlich einfacher. Und dann schließlich noch ein Enterprise-taugliches Projekt gefunden, welches einen Classloader hat, der es hinkriegt, Jars in Jars zu laden. Das ist natürlich die perfekte Lösung, wenn man dann alle anderen Probleme vermeidet, aber brauche ich halt eben nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie schwer kann es sein, ein Überjar von Hand zu bauen? Das ist eigentlich nicht so schwer. Man muss eine Manifestdatei basteln, welche aus ein paar Zeilen Code besteht, rausfinden, was der richtige Entry Point dafür wäre, den reinschreiben, tut alle Class-Files rein, die man irgendwo anders her extrahiert hat, und das war es im Prinzip auch schon. Also nur wenn man so clevere Sachen machen will, wie konkurrierende Dependencies aufzulösen oder Renaming zu machen oder was auch immer, dann wird es schwieriger. Aber das hatte ich bisher noch nicht, weil es nur zwei Dependencies waren, nämlich Cover und JLine selber. Das auf GitHub zu finden, weil das war zu groß für eine Folie, das Makefile. Genau. Anderes Problem, was ich da hatte, Debugging. Bisher habe ich mit den Ohren debuggen müssen oder mir ASTs ausspucken lassen, aber ist nicht sonderlich gut, wenn man irgendein komplexeres Stück Musik gebaut hat. Und da wäre eine grafische Hilfe ganz nützlich. Und um zu vermeiden, dass ich den ganzen Lilypond-Exporter bauen muss, habe ich nach der einfachsten Lösung gesucht und herausgefunden, dass Lilypond ein Skript hat namens MIDI2Ly. Dieses Skript hat erstmal wenig funktioniert und sogar gesegfortet von der stabilen Version. Die Web-Version hat keine komische SO drin, die das tut. Also konnte ich die dann glücklicherweise nutzen, nachdem ich Lilypond von Git gebaut habe. Und mit der kann ich ein MIDI-Datei da rein tun, welche ich von Wacker aus generieren kann, und habe so das Problem elegant umschifft. Das heißt also, einen besseren Exporter muss ich erstmal nicht schreiben, außer, naja, ich möchte mehr Convenience haben, aber ich glaube, ich komme erstmal damit ganz gut hin. Okay, kommen wir zum letzten Teil, dem Outro. Es fehlen noch eine Menge Features, die ganz cool wären zu haben, aber die ich nicht zwangsläufig jetzt schon mal haben muss. Wie zum Beispiel, wenn ich im REPL-Mode bin, hätte ich gerne Autocompletion von X-Expressions, weil ich kann die mir nicht alle merken, die ich definiert habe. Das sollte relativ einfach mit JLine gehen, aber dokumentiert ist es nicht wirklich. Es gibt ein paar Beispiele, aber das war es auch schon. Erklären, wie das eigentlich funktioniert, tun sie nicht. Ich bräuchte dringend Support für Channels, sodass ich mehrere Instrumente auf einmal spielen kann und überhaupt ermögliche, das Instrument dann außer in der Config zu setzen. Genau, Percussion oder Perkussion auf Channel 9 wird nicht behandelt, weil alles wird auf Channel 0 abgespielt. Das wäre für Drums sinnvoll zu haben. Genau. Für eine Sequence hätte ich gerne Vorzeichen, also sagen, diese und diese und diese Noten werden um einen Ton erhöht oder erniedrigt abgespielt, weil ohne das ist es relativ mühselig, andere Notenblätter abzuschreiben, welche das neue Feature nutzen. Genau. Passend dazu brauche ich ein Auflösungszeichen, um sowas rückgängig zu machen. Bisher tut das nämlich bei mir nichts. Legato bzw. das Pedal zu nutzen wäre angenehm, aber nicht zwangsläufig notwendig. Das ist, wenn eine Note nicht aufgehört wird zu spielen, sondern in eine andere nahtlos übereinander geht, wenn man ein Pedal gedrückt hält beim Klavier. Syntax für Wiederholung von Noten und Gruppen wäre praktisch zusammen, habe ich bisher noch nicht benötigt. Das wäre ganz cool, wenn man sowas spielen will wie John Cages Stück, wo er 3 Minuten und 30 Sekunden nicht spielt, weil ich das sonst sehr schlecht halt eben da drin notieren kann. Es gibt zum Beispiel Metal-Cover davon. Ja, beliebige Längen für Noten und Sequences wären extrem praktisch zu haben. Es gibt zum Beispiel die Eigenart, dass Leute 3 Noten in einen Viervierteltakt reinquetschen. Das kann ich aktuell nicht repräsentieren. Das befürchte ich auch ein bisschen schwierig, weil ich muss dabei auf sowas Acht geben, wie dass ich zum Beispiel eine Note nicht exakt so repräsentieren kann, außer ich rechne aus, welche Bruchteile von Noten ich dafür genau bräuchte und diese auf das gesamte Stück anwende. Alternativ kann ich das inexakt machen, dann muss ich auf das Runden aufpassen und vielleicht könnte es dann zu Dissonanzen kommen, wenn gleichzeitig andere Instrumente leicht versetzt dazu spielen. Also wäre relativ tricky, aber sehr cool zu haben, wenn es dann funktioniert. Und schließlich, es gibt sogenannte Artikulation, das bezeichnen wir, eine Note konkret verschönert werden soll. Zum Beispiel kann man einen Akkord aufbrechen, seine einzelnen Noten, die man leicht versetzt spielt. Das nennt sich ein Arpeggio. Es gibt einen anderen Effekt der Sorte, Glissando Portamento. Das ist, wenn man eine Tonhöhe nahtlos oder halt eben nicht ganz nahtlos umändert. Das ist je nach Instrument möglich oder nicht möglich. Beim Klavier zum Beispiel kann man das nicht nahtlos tun, aber ganz gut annähern. Bei einer Violine wäre das nicht nahtlos zu tun eher merkwürdig. Genau. Zu meinen weiteren Plänen für das Projekt. Ich möchte gerne von meiner Qualität her an Alda selber dran kommen. Ganz nah dran ist es nicht. Da fehlen mir noch so einige Sachen, wie zum Beispiel, dass es mit Puls Audio zusammen rauscht am Anfang des Abspielens. Und nützliche Features übernehmen. Das wäre auch ganz cool zu haben. Genau. Ich muss mehr Notenblätter mir anschauen und übersetzen diese eigene Syntax und rausfinden, wo es genau noch hakt und was tatsächlich notwendig wäre, von den Features zu haben. Ein Mechanismus für einen allgemeinen Import-Export wäre sehr praktisch. Ich wurde ein paar Mal gefragt, ob ich vielleicht MIDI importieren könnte. Glaube ich eher nicht. finde ich eine relativ schwierige Aufgabe, das akkurat zu tun. Und so lasse ich lieber diesen Tool wie MIDI-Tooly. Und den Export, Lilliput-Export war auch so ein Feature, das angefragt wurde, aber das habe ich jetzt quasi in sehr schlecht. Genau, ein Debug-Modus wäre sehr praktisch. Bisher habe ich ihn nur durch ein paar Kommentare im Code da aktiviert. Eine Umgebungsvariable wäre es ein bisschen angenehmer möglich. Genau. Bessere Testbarkeit wäre praktisch. Also zum Beispiel MIDI generieren, ist auseinanderpflücken und dann einen Test darauf laufen lassen, um zu sehen, wurde das richtig generiert, dann habe ich jetzt keine Regression eingeführt. Genau. Und die von den Tests könnten ruhig besser sein. Aktuell testen sie nur den Parser. Okay. Ich bin jetzt am Ende der Präsentation, kann jetzt ein bisschen mehr Musik spielen, falls noch Bedarf danach besteht. Das Einzige, was ich ansatzweise fehlerfrei abgeschrieben habe, ist ein bekanntes Stück namens Popcorn. Ihr werdet es vielleicht nicht vom Namen kennen, aber hoffentlich von der Musik her. Das Original geht über 3 Minuten, aber das wollte ich euch jetzt nicht antun.
Wie sieht das aus?
Das File? Das File selber. Das ist ein bisschen länger als die anderen. Aber es passt noch auf eine Seite drauf. Das habe ich von einem YouTube-Video abgenommen, was für Musiklehrer gedacht war. Weil das Original auf einem Moog-Synthesizer gespielt wird. Genau, das heißt also, hier habe ich immer noch eine Spur. Ich habe das mal aufgeteilt in die einzelnen Stücke, die man daraus erkennen kann. Eine davon ist in Oktave 4 drin, die andere in Oktave 5. Und hier haben wir den Schlussstrich davon. Genau. Das einzige Besondere daran ist hier die S-Expression, um mal die Quantisierung hier zu aktivieren. Das ist in all deinem Begriff für, welchen Anteil der Note wollen wir spielen. Standardweise spielen wir die ganze Note ab, aber wir können das verkürzen, damit wir nur die Hälfte abspielen und nur ein bisschen länger warten, damit der nächsten anfangen. Dadurch klingt das ein bisschen abgehackter und man kann seinen Staccato-Effekt hinkriegen. Genau. Genau. Und damit war es das mit der Präsentation. Es wäre Zeit für Fragen, falls ihr welche habt. Vielleicht wäre es gut, dafür ein Mikro rumzureichen. Könnt ihr mir auch ruhig hinterher stellen, nachdem nicht so viele Leute auf dem Bildschirm gucken. Das ist auch okay.
Ich habe eine Frage zu den Diodenwahl.
Ja.
Variablen im Allgemeinen.
Ich genau.
Habe ich bekommen, aber vielleicht kannst du noch mehr ins Detail gehen. Oder was da das Problem bei der Implementierung ist, was die Diodenlänge angeht?
Das Hauptproblem ist, dass du bei MIDI nicht einfach sagen kannst, ab jetzt möchte ich eine andere Ticklänge haben, sondern musst eine über das ganze Stück hinweg nutzen. Das ist halt eben relativ nervig, weil du kannst halt eben nicht sagen, für diesen einen Abschnitt sollte eben kürzere drin sein, damit das wieder da reinpasst, sondern du musst halt eben ausrechnen, wie du das genau aufteilst an der Stelle. Menschen kriegen das natürlich nicht perfekt hin, aber wenn ich das in einem Programm mache, muss ich ihm schon ziemlich genau sagen, wie es das tun soll. Und dann gucken, welche Designentscheidung da sich eher durchsetzt. Ich befürchte, die mathematisch exakte Methode wird sich nicht für mich lohnen. Ich glaube auch, wenn ich das recht verstanden habe, in Alda, dass die alles auf Tausendstel abrunden und das präzise genug sein sollte.
Ja, ich hatte mal ein bisschen an so Chiptunes gebaut und da halt auch so Triolen, halt alles, was schnell ist und so ein bisschen interessant klingt und zusammen machen. Das waren halt auch Tausendstel.
Okay.
Es war halt so ein bisschen gefudelt, aber klang halt noch okay. Das Problem ist halt so ein bisschen, wo sind da die Edge Cases? Man kann halt nicht was für jedes Stück halt passt.
Ja. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht noch einen weiteren Pass reinbauen soll in den Parser, damit der problematische Stellen erkennt und an der Stelle entsprechend auf- oder abrundet, damit die zusammengespielt werden. glaube aber, das wäre zu viel des Guten. Weitere Fragen?
Könntest du nicht ein eigenes Dateiformat entwickeln, das diese Beschränkungen nicht hat?
Ja, bestimmt, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde, weil ich habe das halt eben hauptsächlich gemacht, um halt eben nicht selber eins interpretieren zu müssen. Ja, bitte.
Kann da jetzt nur unter Linux gespielt werden oder könnte man auch das Ganze erweitern, dass da Soundband genutzt wird und wichtige Samples?
Ach so, du könntest natürlich deine eigenen Soundfonts nutzen. Also es gibt lauter Websites, auf denen es zum Beispiel welche gibt, die vom C64 übernommen wurden. Aber bisher ist das nur auf MIDI und vorhandene Soundbanks ausgelegt. Das originale Projekt nutzt tatsächlich die JSON-Library, um diese Beschränkung zu umgehen und eventuell zum Beispiel nur reine Samples zu nutzen, anstatt der Tricksereien, wie sie bei Soundfonts üblich sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dabei ein Sample für eine bestimmte Tonhöhe genommen und geloopt an einzelnen Stellen, damit es richtig klingt.
Kann man externe MIDI-Geräte abspielen?
Nein. Das ist aktuell nicht möglich, das ist nur darauf beschränkt. Für die Kommunikation mit anderer Software muss man eine MIDI-Datei exportieren, reinladen und daran weiter rumfuschen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich die einfache und reproduzierbare Art und Weise, das zu tun, anstatt zu hoffen, dass man alles richtig angesteckt hat.
Einsatz von Pause abspielen.
Das ist aktuell nicht drin, nee. Ja. Weitere Fragen?
Ich will nicht abwürgen, aber ich wollte einfach mal sagen, ich finde das total geil. Also,
danke.
Ja.
Danke.
Sehr gut.
Ja. Dankeschön.